Hinter jedem Beruf steckt ein Mensch. Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. Herzlich willkommen zu Schüchtern bis Nüchtern. Der Podcast mit André Puchter. Fast live aus Berlin. Und jetzt geht's los.
Wer in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen ist, dürfte ihre Stimme und ihr Lächeln sofort wiedererkennen. Biggi Lechtermann gehörte zu den Moderatorinnen, die man nicht nur im Fernsehen gesehen hat, sie waren einfach da. Ob bei 1, 2 oder 3, im Radio oder in den Anfängen des Privatfernsehens, sie hat Generationen begleitet, ohne sich jemals in den Vordergrund zu drängen. Dabei begann ihre Karriere lange bevor Selfies, Streaming und Social Media den Medienalltag bestimmten. Sie war dabei, als Fernsehen noch echtes Abenteuer war, als vieles spontan entstand und niemand wusste, welche Formate einmal Fernsehgeschichte schreiben würden. Heute blickt Biggi Lechtermann auf eine beeindruckende Karriere zurück und gleichzeitig nach vorne. Sie moderiert, sie schreibt, sie coacht Menschen und sie beschäftigt sich intensiv mit Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und der Frage, wie wir miteinander umgehen. Ich möchte heute nicht nur über das Fernsehen sprechen, mich interessiert der Mensch hinter der Moderatorin. Was treibt sie an? Was hat sie geprägt? Welche Begegnungen haben ihr Leben verändert? Und warum ist Neugier vielleicht das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann? Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Biggi Lechtermann.
Das war aber eine schöne Anmoderation, André. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, und ich bin neugierig auf unser Gespräch.
Ja, das bin ich auch, liebe Biggi, und ich freue mich wirklich sehr, dass du bei mir bist. Wir beide sind ja alt genug, das darf man sagen, um zu wissen, früher war nicht alles besser. Aber die Frisuren, die waren definitiv mutiger. Gibt es denn ein Foto aus deiner Fernsehzeit, bei dem du heute nur noch den Kopf schüttelst?
Ich schüttel deshalb den Kopf, weil ich sehe, dass da Tonnen von Haarspray verarbeitet wurden, damit die Haare hochstanden. Und ich hatte ja immer so eine Frisur wie dieser Sänger Limahl. Ich weiß jetzt nicht, ob er bei mir abgeguckt hat oder ich bei ihm. Auf jeden Fall standen meine Haare immer ganz schön ab. Ja, und ich hatte ja kurze Haare dann im Fernsehen, aber um das Ganze wirklich zu einem 60 Minuten TV-Halt zu bringen, dauerte das immer ganz schön lange und wirklich Tonnen von Haarspray macht man heute dann auch nicht mehr so.
Ja, das hat sich dann ein bisschen verändert. Wie oft wirst du heute noch auf der Straße erkannt und sagen die Menschen dann zuerst deinen Namen oder einfach nur, sie kenne ich doch aus dem Fernsehen?
Nee, die sagen was anderes. Wenn ich zum Beispiel im Supermarkt stehe, dann gucken die mich an, lächeln, was ich sowieso schon mal schön finde, und sagen, oh, mit Ihnen oder mit dir bin ich groß geworden.
Ja, das hört man oft. Und also ich persönlich jetzt nicht, aber meine Gäste, mit denen ich mich austausche, ich hatte vor einigen Tagen den wunderbaren Harry Weinfurt bei mir zu Gast. Wer kennt ihn nicht? Der Preis ist heiß. Ja, genau.
Ich finde es auch gut, genau.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und auch Frederik Meissner war vor wenigen Tagen bei mir. Glücksrad-Legende und da gibt es noch viele mehr, die liebe Ulla Kockanbrink, die 100.000-Mark-Show. Ich will damit sagen, es gibt so das ein oder andere Fernsehgesicht, das man von früher kennt und das man auch heute noch, auch in einem Supermarkt, sofort erkennen würde.
Aber ich freue mich drüber und ich finde es nett, wenn die Leute sagen, oh nein, wie schön, mit dir, mit ihnen bin ich groß geworden, freue ich mich.
Wenn wir eine Zeitmaschine hätten und die Biggi von 1995 würde heute hier zur Tür hereinkommen, worüber würde sie sich denn am meisten wundern?
Wundern? Über die Tatsache, dass ich gar keine Menschen mehr sehe, sondern dass ich nur noch viereckige Geräte in ihren Händen sehe. Sie alle mir entgegenkämen, tief gebeugt über ein Mobiltelefon und kaum mehr guten Tag sagen, sondern mich fast umlaufen und dann sagen, oh, Entschuldigung, habe ich gar nicht gesehen.
Ja, also bevor wir später noch über Social Media und all das, was sich ein bisschen geändert hat in den vergangenen Jahren, sprechen werden, interessiert mich vor allem eine Sache. Wie stehst du denn zu Aliens im Straßenverkehr?
Ich stand sehr gut mit ihnen. Ich habe mal einen persönlich kennengelernt und der verfolgt mich jetzt. Also es war ja so, dass ich vor genau 30 Jahren kam die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen auf mich zu und hat gesagt, Mensch, liebe Frau Lechtermann, Sie arbeiten so viel mit Kindern, Sie haben so viel mit Kindern zu tun. Es gibt da allerdings eine Seite und da brauchen wir Ihre Hilfe. Es gibt so viele Kinder, die einen Unfall im Straßenverkehr haben. Haben Sie eine Idee, können Sie dabei helfen, dass wir das irgendwie ein wenig reduzieren? Und ich habe gesagt, jedes Kind ist zu viel, ich denke nach. Und dann fiel mir ein Musical zu schreiben, Freddy Flitzer, zur Schule aber sicher. Und das ist ein kleiner Außerirdischer, der fällt auf eine Verkehrsinsel aus Versehen mit seinem kleinen Raumschiff, sieht den ganzen Straßenverkehr und jammert, weil er gar nicht weiß, was da losgeht und sagt nur, oh Gott. Und dann komme ich und sage, ha, wer bist denn du? Und daraus ergibt sich eine ganz tolle Geschichte.
Und die Idee zum Hörspiel, die entstand Mitte der 90er Jahre im Rahmen einer bundesweiten Verkehrssicherheitskampagne.
Es sind 3 Generationen damit aufgewachsen, mit Freddy Flitzer. Und da war es, ist unglaublich, das sagen auch heute noch viele. Weil, und wir haben tatsächlich mit dieser CD, die 3 Generationen bekommen haben, haben wir tatsächlich die Unfallrate im Straßenverkehr senken können, was einfach toll ist. Aber was irre ist, nach 30 Jahren hält jetzt eine junge Dame auf TikTok diese CD hoch, ja, singt meinen Rap, ich kann ja gar nicht singen, nach, das war glaube ich auch der Erfolg, warum die Kinder so gelacht haben, und sagt, boah, könnt ihr euch noch an diesen Song erinnern mit Biggie Lechtermann? Und ich saß im Kindersitz und habe da das immer mitgesungen und den Straßenverkehr gelernt. Meine Kinder heute, die haben nur einen Tag in der Kita oder beziehungsweise war erstes Grundschuljahr, haben die nur einen Tag lernen die das. Schade, dass es das nicht mehr gibt und jetzt kommt das Verrückte. Daraufhin hat die Plattenfirma Universal gesagt, das stimmt eigentlich, das gibt's. Wir machen nochmal eine Retro-Version und die Single-Auskopplung mit diesem Rap erscheint in den nächsten Tagen und dann, wenn ganz Deutschland wieder zur Schule geht, gibt's dann auch die Original-Retro-Version wieder überall da, wo es sozusagen Streaming und Downloads und so weiter gibt.
Also das ist eine der schönsten Nachrichten der vergangenen Wochen, das muss ich dir mal sagen, denn wir sind ja umgeben von Bad News und schicksalhaften Ereignissen, aber wenn man bedenkt, dass sich der Tonträger damals innerhalb von 4 Jahren über 2 Millionen Mal verkauft hat, ist das schon sehr beeindruckend.
Ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem gruseligen Rap lag. Ich kann ja wirklich viel, aber was ich nicht kann, das konnte ich noch nie. Das zeigt auch eine Note, singen. War ganz schlecht. Ich konnte nie singen. Und wahrscheinlich dieser Rap, der wird ja jetzt auch nochmal veröffentlicht. Das war wirklich, der war einfach unfassbar. Und genau den gibt's jetzt auch wieder. Das haben die damals bei Radio Luxemburg schamlos ausgenutzt, dass ich nicht singen konnte. Damals war ja Dr. Thoma, der dann das Fernsehen als erster Programmchef RTL Plus mitgegründet hat und so weiter. Der ließ mich damals beim Radio zu sich kommen und sagte dann in seiner österreichischen Art, ja, Songs, ma Songs, was find's eigentlich nett? Ich sag nie nett, ich bin immer nett. Er wollte natürlich sagen, was können Sie nicht, ja? Und da habe ich gesagt, ach, also was ich nicht kann, singen. Ja, da machen's eine Sendung, da sing's. Ich sag, das ist ja jetzt ein ganz schlechter Scherz, ich mach doch keine Sendung. Doch, sagt er, uns fällt da was ein. Und dann haben die eine Sendung konzipiert und da musste ich aktuelle Hits ansingen. Zu gewinnen gab's jede Woche ein Auto. Bitte, das musste man sich vorstellen. Weil die natürlich drauf gesetzt hatten, boah, die singt so schlecht, ja, das erkennt ja nie einer, ne? Und es gingen aber jede Menge Autos weg. Nur, ich glaube, ganz viele Hörer und Hörerinnen haben sich damals einfach nur flachgelegt vor Lachen. Ja. Und darum gab's so ein Ratespiel, dann durften die mich auch Sachen fragen. Ja, was gab's denn da noch? Wie geht denn der Titel weiter? Und so, auf jeden Fall war das lustig. Und so mit dem Singen habe ich's also nicht so. Aber daraus wurde eine wirklich irre Sendung.
Und es gab ganz, ganz großartige Songs wie der Zebrastreifensong oder Rot und Grün. Die haben sich dann auch über Jahrzehnte zu festen Klassikern der Kindermusik entwickelt.
Absolut. Es gibt eine tolle Band, mit der ich zusammen gearbeitet habe, Kiddies Corner Band. Mhm. Und wie gesagt, diese Titel konnte jeder singen und diesen Rap. Warum denn nur? Du kommst doch auf deinem Planeten von Natur aus pur. Und dann hat jemand nur gesagt, das war auch, wie war noch dein Name, den sich keiner merken kann? Futuristisch Rasengrüner. Du musst mir helfen, Mann. Und dann hat drei Generationen Kinder haben gesagt, futuristisch, rasengrüner, extraterrestrischer, der intelligenten Art. So, und ich glaube, das war das Geheimnis.
Meine Güte.
Da gibt es jetzt tatsächlich wieder und wir wollen damit tatsächlich auch nochmal ein Kindermusical machen und vielleicht auch damit, wenn das geht, an Kindergärten gehen und so weiter oder an Schulen, vor allen Dingen Schulen. Ich möchte damit kein Geld verdienen, sondern ganz ehrlich, ich möchte einfach nochmal was weitergeben. Also falls sich da irgendwelche Sponsoren auftun, wir packen das in eine Stiftung und wollen dafür sorgen, weil es sind tatsächlich wieder die Unfallraten hochgegangen.
Ja, das ist richtig, denn es gibt bundesweit jährlich rund 27.500 verunglückende Kinder im Straßenverkehr. Und ich glaube, da wird eure Neuauflage einen sehr großen Beitrag dazu leisten, dass eben auch die Sicherheit auf dem Schulweg verbessert wird.
Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe hier eine Grundschule in meiner Nähe, dort wo ich wohne, und ich sehe jeden Tag, was da los ist. Ich glaube, das ist ganz schön, was die Frau auf TikTok gesagt hat. Die gesagt hat, damit habe ich wirklich gelernt, bei Rot darfst du gehen, bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen und so weiter. Und der Zebrastreifen ist für dich da und so weiter. Ich glaube, dass das ganz wichtig war.
Wie oft stehst du? Ja, bitte?
Vielleicht trägt das jetzt nochmal dazu bei, dass wir da nochmal einen wichtigen Beitrag leisten.
Was ich dich fragen wollte, wie oft stehst du denn an Fußgängerüberwegen und denkst dir bei Rot, mein Gott, wann wird es denn jetzt endlich mal grün und sieht mich eigentlich jemand oder sollte ich jetzt vielleicht noch warten oder war das nie irgendwie ein Thema?
Also ich persönlich muss wirklich sagen, weil bei mir hier sehr viele Schulkinder sind und ich denke immer so ein bisschen Vorbildcharakter muss man schon haben.
Ja.
Ich gehe tatsächlich nur, wenn es grün ist. Das hört sich jetzt echt mal irgendwie, wow, sie wieder als Vorbild. Aber das ist so. Ich denke immer, nee, die sehen einmal, ein Erwachsener macht das und machen es danach und ich möchte es nicht gewesen sein.
Das ist sehr gut, dass du das sagst. Also Vorbildcharakter, den sollte man immer leben. Wir sind ja so ein bisschen bei den Aliens im Straßenverkehr hängen geblieben. Und glaubst du denn, dass man mit einem Alien heute besser diskutieren und sprechen könnte als mit einem durchschnittlichen Deutschen?
Das ist eine gute Frage. Also reißt einen jetzt gerade rein, diese Frage. Sagen wir mal so, es könnte interessant werden. Sagen wir es mal so. Danach kann ich sagen, jo, war richtig cool.
Also ich, die hat sich einfach jetzt gerade angeboten und ich stelle die natürlich auch gerne mal in wechselnden Konstellationen meinen Gästen, da ich schon das Gefühl habe, dass wir auch so ein bisschen verlernt haben, noch miteinander zu diskutieren, andere Meinungen zuzulassen, aber vor allem auch, dass der Humor so ein bisschen flöten gegangen ist in Deutschland.
Das ist leider so und das ist sogar ein ganz richtiger Punkt und wichtiger Punkt und wir haben ganz vieles verlernt. Zum Beispiel Spaß zu haben, Freude zu haben, miteinander zu kommunizieren, nicht über WhatsApp und nicht über eine Mail, sondern wirklich miteinander zu sprechen. Ich sage ganz oft meinen jungen Kollegen zum Beispiel und Kolleginnen, bitte jetzt nicht die 20. WhatsApp, lass uns einmal kurz telefonieren und dann haben wir das gleich. Und das ist wirklich ein Fakt und da müssen wir auch wieder hinkommen, viel mehr miteinander zu sprechen. Und das ist auch ein Fakt, den ich jetzt gerade, wir sprechen ja nachher noch über das Doku-Thema, den wir da auch sehr groß beleuchtet haben.
Ja, es ist fürchterlich kompliziert geworden, gefühlt. Alles im Alltag.
Wir machen es kompliziert. Natürlich werden wir täglich beballert von E-Mails, von WhatsApp. Ja. Und da durchzufinden durch diesen Dschungel, das ist auch nicht einfach. Und sagen wir mal, das Thema Einsamkeit ist auch ein ganz großes geworden. Nicht nur bei älteren Menschen, sondern auch bei jungen Menschen, weil die sich nur noch mit den sozialen Medien, mit, ich weiß nicht, irgendwelchen Gaming-Sachen beschäftigen. Und da finde ich, weg das Handy, miteinander sprechen, keine WhatsApp, es lenkt nur ab. Sprechen, sprechen, sprechen.
Ja, du bist in Gütersloh geboren, liebe Biggi. Und deine Kindheit, die hast du ja so ein bisschen verbracht, auch ohne Internet. Das darf man erzählen. Du wirkst zwar wie 29, aber bist du nicht mehr ganz. Aber Smartphones und Social Media gab es eben damals noch nicht. Und die Kommunikation, die fand, ich sag mal, unmittelbar statt auf der Straße, in der Schule oder auch innerhalb der Familie. Das erklärt wahrscheinlich auch so ein bisschen deine spätere Leidenschaft für echte Begegnungen, oder?
Ja, echte Begegnungen waren schon immer eine Leidenschaft. Zuhören, aber auch sprechen. Zuhören ist ja auch wichtig. Aber ich bin ja dann, kennst du noch, da gab es ja diese riesigen Computer, die dann irgendwie, und dann hat ja dann Apple diese kleineren Computer und diese ganzen Spielkonsolen. Und dann habe ich ja als erste Frau im deutschen Fernsehen eine Techniksendung moderiert, Computer Corner. Davon gab es ganz viele. Und da musste ich mich mit diesem Thema Technik auseinandersetzen. Das war so irre, das war einfach toll. Und darum bin ich aber heute immer noch sehr technikaffin. Also ich rede zwar über Kommunikation und Sprechen, aber ich bin tatsächlich technikaffin, weil das damals so viel Spaß gemacht hat. Also viele, das ist ja, sage ich mal, auf YouTube und so sind Ausschnitte, wie wir da Pac-Man gespielt haben und sowas, absolut Kult inzwischen.
Ich musste gerade an einen Podcast-Gast von mir denken, den du wahrscheinlich auch kennst. Vielleicht seid ihr euch auch schon persönlich begegnet, nämlich die wunderbare Ramona Leis.
Ja, natürlich.
Ja, und Ramona war auch schon bei mir.
Gesungen, und wenn ich dann sage,
ach, wirklich?
Dann sage, ja, da, wieder singen, ne? Da sind wir wieder. Das, was ich nicht kann, das musste ich dann immer machen. Und zwar habe ich mit Ramona tatsächlich im blauen Bock, die Sendung gab's ja mal, mit Heinz Schenk, ja. Ich habe wochenlang geübt und habe Ramona bewundert, die natürlich 1A singen konnte.
Das glaube ich ja jetzt nicht. Also die Welt ist ja wirklich klein, ist ein Dorf. Und warum komme ich auf Ramona Leis? Da sie ja die Knopf-Hoff-Show moderierte.
Genau.
Und auch schon sehr, sehr früh mit Technik in Berührung kam. Und das hat mir auch Ulrike von der Gröben bestätigt oder auch Ulla Kockern-Brink. Die hatten ja die gleichen Probleme, dass man als Frau im deutschen Fernsehen sich immer noch etwas mehr beweisen musste. Weil was hat denn eine Frau mit Technik zu tun, bitte?
Das ist genau so. Das war auch so. Und auf der anderen Seite haben wir das so spielerisch gemacht. Ich habe erst Computer Corner und dann Technik 2000 moderiert. Und da gibt es auch ein einschneidendes Erlebnis. Bei uns gibt es doch immer diese große Computermesse hier in Köln.
Ja.
Und da war ich irgendwie hatte jemand gesagt, komm noch mal vorbei. Auf einmal schrien irgendwelche Leute hinter mir, Biggie, guck mal, da ist Biggie. Und habe ich gesagt, hey, meine Sendungen, die sind so lange her, wieso schreien da Jungs, also die waren vielleicht 14, 15, ne?
Ja.
Ich gesagt, nee, wieso kennen die mich? Und dann wurde mir klar, warum. Weil meine Techniksendungen tatsächlich auf YouTube so Kult sind. Ja, und deshalb sage ich, das war damals so spielerisch und Technik hat mich dann begleitet. Ich habe ja tatsächlich auch, das darf man gar nicht sagen, bin ja Autorennen gefahren. Das ist ja heute auch so ein heikles Thema, aber ich bin leidenschaftlich gerne Autorennen gefahren und hatte auch die entsprechende Lizenz und sowas alles. Das hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, und bevor du dann Moderatorin wurdest später, hast du beim Radio gearbeitet?
Bei Radio Luxemburg, ganz genau.
Mhm.
Und ja, du darfst fragen.
Bitte, nee, ich möchte dich nicht unterbrechen. Erzähl gerne.
Da habe ich auch lange Zeit moderiert, eben auch diese Sendung Liederlotto, morgens um 11, wo ich so schräg singen musste. Und auch das ist heute Kult. Also ich habe letztens im Netz so eine Aufnahme gehört, da habe ich tatsächlich gesungen und da habe ich nur gedacht, okay. Gott, dass Leute gehört haben und dann so mit so einer Begeisterung, aber so war das. Und das war eine ganz tolle Zeit. Wir waren ja, wie soll ich sagen, wir waren ja wirklich Pioniere damals, Radiopioniere. Radio Luxemburg wurde überall gehört, in ganz Deutschland und unsere Stimmen kannte irgendwie auch jeder. Ich war allerdings immer das Küken mit Desiree Nosbusch und mit Anke Engelke. Wir drei waren so die Jüngeren, die dann noch dazu kamen und Viktor Worms. Und das war eine ganz, also es war eine der spannendsten Zeiten, die ich glaube ich mitgemacht habe.
Da schließt sich schon wieder der Kreis, denn Viktor Worms ist auch demnächst bei mir zu Gast.
Ja, und ich konnte, also wir mögen uns auch alle sehr. Wir sind ja alle Freunde geworden. Also ich habe jetzt gerade letztens, weil ich gedreht habe, sehr viel in Amerika. Peter Trunk war damals unser Rockpapst. Der wohnt inzwischen auf Maui, neben Clint Eastwood, hätte ich fast gesagt, neben der Villa von Clint Eastwood. Den habe ich auf Maui besucht und wir sind wirklich alle wie eine Familie und das sind wir immer noch.
Schön. Ja, und gerade beim Radio entscheidet ja auch nicht das Aussehen, sondern alleine die Fähigkeit, Menschen über Sprache zu erreichen. Damit möchte ich jetzt nicht gegen dein Aussehen wettern, um Gottes Willen. Nicht falsch verstehen, liebe Biggie. Aber viele sagen ja, dass Radio das ehrlichste Medium überhaupt ist. Würdest du das denn unterschreiben?
Ja, weil tatsächlich Sprache aus, also früher, heute auch nicht mehr. Früher war es so, Sprache ist ausschlaggebend und etwas auf den Punkt zu bringen, etwas toll zu beschreiben, Menschen neugierig zu machen, Lust zu machen, zuzuhören, das muss man können und lernen. Also das ist nicht unbedingt das schwierigste Medium. Schwierig ist, sagen wir mal, schwierig, weiß ich nicht, sind ja heute Podcasts genauso. Also wenn man das damit vergleicht, ist ja Podcast gleichzusetzen mit Radio.
Ja. Ja, das stimmt. Vielleicht etwas vielfältiger noch unterwegs, was die Ausrichtung der Podcasts angeht. Aber beim Radio ist es ja so, dass man eine Stimmung transportiert und natürlich seine Persönlichkeit im besten Falle und eine Glaubwürdigkeit auch, ja. Und da war ja gerade RTL Luxemburg auch in den 70er, 80er, frühen 80er Jahren auch eine Talentschmiede für viele Fernsehmoderatorinnen, also einige schon genannt. Hat dir Radio vielleicht auch mehr Spaß gemacht damals als das spätere Fernsehen?
Nein, das kann ich nicht sagen. Ich fand es beides aufregend und spannend und beides hat Spaß gemacht und das mit dem Aussehen ist so eine Sache. Wir hatten ja zum Teil, also es waren immer, man sieht uns nicht, aber es gab eine Sendung, da bin ich froh, dass es Radio war. Darf ich die vielleicht mal kurz erzählen? Das hat aber mit
selbstverständlich,
Aussehen.
Sehr gerne.
Es war einfach so, dass ich habe ja zeitweise auch in Vertretung mal die Morning Show, die um 6 Uhr anfing, moderiert. Das heißt, man musste um 4 Uhr zur Vorbereitung im Studio sein, mit der Redaktion sprechen, tagesaktuell, was gibt's denn da und so weiter. Welche Sketche habt ihr vorbereitet und so. Und da war es immer so, dass um 4 Uhr, ich musste mich um 3:30 die Kollegen anriefen, bist du wach, bist du unterwegs, ja, bin ich, okay. Kommst du gleich. So, an dem Tag, ich wohnte in der 4. oder 5. Etage in einem Haus in Luxemburg, bin ich morgens, habe ich noch gesagt, ja, ich bin unterwegs, ich bin schon da. Bin ich in den Aufzug gestiegen und wollte unten im Schlafanzug noch schnell die Zeitung holen. Die kam morgens ganz früh in Luxemburg und ich dachte, ich guck da mal eben rein, um auch so tagesaktuell. Die wollte ich mit ins Studio nehmen, hätte mich dann angezogen und wäre ins Studio. So, dann tat's einen Schlag und ich bin im Schlafanzug im Aufzug stecken geblieben. Und es war ja so früh morgens, dass keiner kam. Ich habe ja 50 Mal den Notruf gedrückt, kein kam. Es war dann inzwischen schon irgendwie 5:30, ja, bis dann irgendeiner vom Notruf sagte, Moin, wir sind auf Luxemburgisch und ich sind gar nicht gut, ich muss hier raus, ich habe Sendung. So, dann wurde ich da rausgelassen und ich war wirklich kurz vor Sendungsbeginn im Studio. Und was hatte ich an?
Lass mich mal raten. Den Schlafanzug.
Ich kam mit strubbeligen Haaren und dem Schlafanzug da an. Alle schrien nur, wir sind wahnsinnig geworden. Was war denn da? Ich sag, ich möchte nicht sprechen. Ich möchte jetzt einfach nur noch in dieses Mikrofon sprechen.
Also ich glaube, diese Bilder hätten wir alle gerne gesehen. Aber jetzt stell dir mal vor, das würde dir heute passieren und du hättest Empfang im Fahrstuhl, dann würde es wahrscheinlich eine Live-Sendung im Schlafanzug aus dem Fahrstuhl geben.
Wäre nicht schlecht, so auf YouTube oder auf irgendwas. Ja. Aber ich muss sagen, mit den strubbeligen Haaren, ja, das wäre schon wüst geworden.
Also du warst ja dabei, als das Privatfernsehen in Deutschland praktisch das Laufen lernte. Wie aufregend war denn diese Zeit für dich damals?
Also ich hatte vorher ja sozusagen, bevor RTL Plus an den Start ging, habe ich ja schon das Ferienprogramm moderiert beim ZDF. Und dann hatten allerdings auch Dr. Thoma, der damals zuständig war, gesagt, hey, Sie machen es jetzt bei uns aber auch. Und dann habe ich dort moderiert. Und als wir das aus der Taufe gehoben haben, an dem Tag, und zwar der erste Tag des Fernsehens, war dieses Studio, was ursprünglich, sage ich mal, die hintere Kammer eines, das war ja kein richtiges Studio. Das war eigentlich vorne Kneipe und hinten war noch irgendwas dran.
Herrlich.
Und hinten dran hatten sie so einen OP-Saal so notdürftig aufgestellt und da lag jemand und hob und wir standen da alle wichtig drumherum in grünen Kitteln.
Das hört sich ein bisschen nach Porno an, ehrlicherweise.
Nein. Dann hob Rainer Holbe, der leider jetzt verstorben ist, hob einen Fernseher, einen kleinen mit dem Logo von RTL RTL Plus da raus und sagte, oh, ein Baby ist geboren, da ist es ja. Und das machte dann ja wirklich bundesweit Schlagzeilen, wie wir diesen Fernseher da rausgehoben haben, weil wir auch irgendwie, ich glaube, wir waren ja auch lustig dabei, ja. Und das war uns gar nicht so bewusst an dem Tage. Ich habe dann irgendwie meine OP-Maske abgelegt, meine grüne und so weiter. Und dann ging es gleich über in die erste Sendung, wo wir alle viel Spaß hatten. Und eigentlich wurde uns, glaube ich, erst nach Wochen bewusst, hey, wir werden ja gesehen. Also ich habe ja immer gedacht, das guckt keiner. Und wir werden ja gesehen und die Leute melden sich und so. Und da wurde uns bewusst, ich glaube, wir haben hier wirklich eine größere Geschichte gestartet.
Ja, das war 1984.
Ja, genau.
Da startete RTL Plus, wie du schon erwähnt hast, zunächst aus Luxemburg. Aber das Programm, das wirkte ja auch deutlich lockerer als das der ARD und des ZDF.
Also lockerer, ich würde mal sagen, das war vorne Kneipe, das war eigentlich so, wo wir abends immer saßen und hinten ja Bertrand, war so ein Studio, aber das sah eher aus wie so ein Wohnzimmer und das war irgendwie locker, auch die Übergänge mit den Kollegen, es war nicht so wichtig und ich habe viel moderiert, also auch die Tagesmoderation gemacht und man hat aber auch viel, also wir hatten tatsächlich auch mal viele Zuschauer live am Telefon. Das ging ja noch nicht anders. Und ich glaube, das war auch relativ neu im deutschen Fernsehen, dass man plötzlich da anrufen konnte und konnte sagen, sag mal, Biggie, wie geht das denn nochmal mit eurem Rätsel? Ich habe das gar nicht richtig verstanden. Und dann haben wir es halt nochmal erklärt. Und dieses Nahe mit den Zuschauern und Zuschauerinnen und diese Interaktion und dieses Austauschen, das war wirklich neu.
Ja, das ist ein bisschen abhanden gekommen, denn heute ist ja vieles stärker geplant und damals durfte dann auch mal was Unperfektes passieren. Da gab es Versprecher, spontane Situationen, die blieben dann oft einfach drin.
Die blieben immer drin. Wir hatten ja gar keinen, der das geschnitten hat. Es blieb einfach drin. Oh. So, und ich habe letztens noch einen Ausschnitt gesehen, wo wir uns alle gebogen haben, weil irgendeiner gar nicht weitersprechen konnte. Und waren ja keine Aufzeichnungen. Es war 100% live, weil da große Aufzeichnungen zu machen, man hatte weder das Geld, noch die Zeit, noch die Räumlichkeiten.
Ja, und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Liebe Biggie, du hast dann 1985 die Nachfolge von Michael Schanze bei 1, 2 oder 3 übernommen. Das war damals eine echte Institution. Wie kam es zu deinem Wechsel von RTL zum ZDF?
Also ich hatte ja vorher schon beim ZDF das Ferienprogramm moderiert. Da war es wirklich so Zufall, also dass ich überhaupt zum ZDF gekommen bin. Mhm. Also ich habe eine Sendung moderiert im Liederlotto und im Radio und der damalige Unterhaltungschef fuhr mit dem Auto durch Luxemburg und hatte wohl bei unserer Sendesekretärin angerufen und gesagt, er würde mich gerne mal sprechen, er würde mich gerade im Radio hören und da hat sie gesagt, ach, wir haben eine Möglichkeit, Sie können Sie direkt im Studio anrufen. Und dann rief mich jemand an im Studio während der Live-Sendung und sagte, ja, hier ist der Programmchef vom ZDF und daraufhin, ich war ja mitten in der Sendung, habe ich gesagt, genau, und ich bin ja auch die Prinzessin von Königswinter und habe wieder aufgelegt, ja. Und das war dann fünfmal so. Und dann rief mich unsere Sekretärin an und sagte, wenn du jemals beim ZDF Karriere machen möchtest, solltest du dran gehen. Es ist tatsächlich der Unterhaltungschef vom ZDF. So, und dann, ich so, oh, ups. Und dann habe ich mich abends getroffen tatsächlich mit ihm und, er sagte, ich habe Ihnen zugehört, toll und so. Und wir würden Sie gerne mal einbinden in unser Ferienprogramm und wenn Sie mögen in München. Ja, und dann nahm das seinen Lauf. Und dann hat Michael Schanze aufgehört mit 1, 2 oder 3. Und natürlich gab es auch ein Casting. Da wurde nicht direkt gesagt, Biggie, mach das mal, sondern da gab es ein Casting. Ich war super aufgeregt, auch mit den Kindern im Studio. Und das ist eine super, sage ich mal, Casting-Sendung geworden. Ja, und dann anschließend wurde gesagt, hast du Lust, das zu moderieren?
Mensch, und dann hast du die Lust hattest du und dann hast du die Moderation übernommen. Da lief ja 1, 2 oder 3 auch schon seit 8 Jahren. Also Michael Schanze hatte das Format eben auch schon etabliert, sehr erfolgreich moderiert. Und du hast das dann selbst 10 Jahre gemacht. Du wurdest also wirklich für eine ganze Generation zum Gesicht der Sendung. Für mich übrigens auch. Ich bin Baujahr 1983. Das kannst du dir ja vorstellen, als ich dann damals vor dem Fernseher saß, wen ich da gesehen habe.
Und
Jetzt sagt man ja, Kinder merken sofort, wenn jemand nicht authentisch ist. Gab es denn bei dir da diesen einen Moment, in dem du dachtest, Mensch, hoffentlich akzeptieren mich die Kinder?
Das war bei dieser Casting-Sendung tatsächlich. Also ja. Da wurden natürlich mehrere Moderatoren und Moderatorinnen eingeladen. Und da habe ich gedacht, und das war ein Riesenstudio mit, ich weiß nicht, 300 Kindern und so weiter. Und davor, muss ich sagen, hatte ich schon Schwitzehändchen, weil ich dachte, na, jetzt gehe ich da raus und mal gucken, was die Kinder sagen. Die werden doch alle sagen, boah, wir wollen Michael wieder und wie machst du das? Und dann irgendwann nach 10 Minuten wurde ich total locker, hab mit den Kindern gequasselt und alles und hatte so einen Spaß. Und offensichtlich hatten sie ja auch Spaß da mit mir. Und dann flutschte das.
Ja, ja, die Kinder interessiert ja auch deinen Lebenslauf nicht. Die entscheiden innerhalb weniger Sekunden, ob sie dich mögen oder nicht. Und wenn ihnen etwas nicht gefällt, dann sagen sie es dir auch.
Sofort, und zwar sofort. Ja. Und ungefiltert. Und da kannst du vorher, und das ist das Tolle, wenn du mit Kindern arbeitest, und darum ist das manchmal vielleicht nicht so einfach. Weil du kannst da nicht jemanden hinstellen, so einen, sag ich mal, Warm-Upper, der sagt, ja, und wenn sie gleich kommt und dann los und hier und da. Und wenn sie das macht, dann klatscht ihr. Und wenn ihr das, den gab es bei uns gar nicht, diesen Warm-Upper, weil das nicht, das hätte gar nicht funktioniert, weil Kinder sind so authentisch, sagen ihre Meinung oder sagen, hey, das gefällt mir und klatschen wie die Verrückten. Und da muss man schon sehr authentisch sein und man muss, das muss man auch sehen, dass man die Kinder einfach mitnimmt, ja. Und ich glaube, das ist mir immer ganz gut gelungen.
Sind Kinder vielleicht dann auch das anspruchsvollste Publikum, das man haben kann?
Ja, aber zumindest das ehrlichste.
Ja.
Weil die kannst du nicht mitbestechen, jetzt kriegt ihr nachher alle ein Eis oder bei den Erwachsenen, so, wenn die Sendung beendet ist, im Kasten ist, darf jeder noch ein Glas Sekt schlürfen, sondern die sagen unmissverständlich, nö, das gefällt mir nicht oder das, da, so, die sind einfach ehrlich.
Ja, das ist sehr gut und das sollten wir Erwachsenen ja auch manchmal sein, also sind wir hoffentlich auch, aber was können denn Erwachsene von Kindern lernen?
Das Wichtigste, was wir als Erwachsene verlernen und wenn ich heute in so viele Gesichter schaue, wenn ich unterwegs bin, ist Freude, Lachen, miteinander Spaß haben. Das haben nämlich Kinder, ob das in der Sendung ist oder so, einfach irgendwo, wenn sie sich begegnen. Das fehlt uns heute. Wir sollten einfach ein bisschen mehr Spaß haben, ein bisschen lockerer sein, mehr Freude im eigenen Leben haben. Und wenn man sich da die Kinder anschaut, da kann man viel lernen.
Ja, heute wächst eine Generation mit TikTok auf, mit YouTube und anderen Portalen. Glaubst du, Kinder brauchen heute auch andere Vorbilder als damals?
Also jede Generation hat ja ihre eigenen Vorbilder, das muss man sagen. Zu TikTok allerdings habe ich persönlich ein gespaltenes Verhältnis, was wir eben auch bei der Doku sagen und zeigen, die ich gerade vorbereite, bei der Dokumentation. Es ist so bei den Vorbildern, du kannst auf TikTok nicht mehr unterscheiden, was ist KI, also mit Computer, mit AI erstellt, was ist real, was ist nicht real, was ist richtig, wo sind die Quellen dafür? Das gibt's alles gar nicht mehr. Man lässt das alles ungefiltert auf die Kinder zu. Und das ist meiner Meinung nach nicht gut. Und das Zweite ist, wenn wir damals Sendungen gemacht haben, Fernsehsendungen, dann gab es ein natürliches Ende. Wenn Ende war, war Ende. Da haben die Eltern dann gesagt, so, du darfst noch bis zu Ende gucken. Und dann gehst du aber ins Bett. Ne? Und bei TikTok ist das aber so, dass dich das reinsaugt. Das ist ja gewollt so gemacht. Es gibt also kein natürliches Ende, weil es einfach 24 Stunden rund um die Uhr kein Ende gibt. Und das ist sehr gefährlich, finde ich.
Also es gibt eine schöne Anekdote dazu. Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Metzger in meinem Podcast. Michael Forster heißt der. Der kommt, wie ich, auch aus dem schönen Frankenland. Und der Michael Forster ist auf TikTok sehr erfolgreich, weil er dort Live-Schlachtungen zeigt. Jetzt könnte man sagen, oh Gott, ja, muss das sein? Ja, es muss sein. Und er erklärt ja auch auf über den Beruf und er sagt, natürlich hat er auch Morddrohungen bekommen und Anfeindungen, aber er bekam auch viele Nachrichten von Menschen, die ihm gesagt haben, danke, Michael, dank dir esse ich weniger Fleisch oder bin jetzt vegetarisch unterwegs? Denn du hast mir gezeigt, dass es eben nicht immer nur aufs Essen ankommt im Leben. Also der ist auf TikTok für eine gute Sache unterwegs oder für eine wichtige, um eben aufzuklären. Aber es passiert auch viel Scheiße, um es mal auszusprechen. Also es ist wirklich.
Vielen Ausnahmen.
Ja, also ich bin da komplett bei dir. Meine Schwester lebt in Tunesien, die züchtet Truthähne und ich habe dann mal begonnen, bei TikTok Truthähne einzugeben und dann wurden mir ständig Truthahn-Videos angezeigt und man hört ja nicht mehr auf. Es kommen immer mehr Truthähne.
Nein, das ist aber wissenschaftlich bewiesen und der Sache sind wir jetzt auch nachgegangen in unserer großen Fernsehdokumentation, die noch kommt. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass es den Kindern nicht gut tut.
Mhm.
Also weil dieses ewige zugeschüttet werden von den Sachen, kein Ende zu finden, nicht zu wissen, was gucke ich da eigentlich, tut uns nicht gut.
Ja, du hast mir vor unserem Gespräch bereits auch erzählt, dass du gerade an dieser Dokumentation arbeitest und die beschäftigt sich ja mit einer Frage, die wahrscheinlich jeden Menschen betrifft. Warum können wir nicht alle gesund und vor allem glücklich sein? Was hat dich dazu bewegt, genauer diese Frage zu stellen oder dieser Frage nachzugehen?
Dieser Frage nachzugehen ist, dass viele, viele Menschen, auch junge Menschen, mental Probleme haben. Wenn wir hören, dass jedes dritte Kind inzwischen oder dass jede fünfte Kind in Deutschland eine Therapie braucht, dass viele Menschen sagen, Burnout, es geht uns nicht gut. Dass viele sagen, ich fühle mich überfordert, ich schlafe schlecht, ich bin einsam. So, dann haben wir gedacht, warum ist das so? Und wir sind durch ganz Amerika gereist. Wir waren in Harvard, haben tolle Professorinnen und Professoren dazu befragt, haben einen Professor zum Beispiel gefragt, der seit 86 Jahren die Harvard-Studie übernommen hat, What Makes You Really Happy, die in dritter Generation befragen die also Menschen, was macht dich wirklich glücklich? Und wir waren von der University of California bis in Europa überall unterwegs, um diesen Fragen nachzugehen und haben schlussendlich darauf verblüffende Antworten gefunden, auch Antworten, wie wir sowas umsetzen können, dass es uns besser geht. Und eine Antwort hat mich am meisten, oder sagen wir mal, eine Erkenntnis hat mich am meisten beeindruckt. Viele Forscher, das sind ja auch Forschende dort, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, okay, wir sind eigentlich, wir, unser Körper und auch unser Geist ist noch da bei den Urmenschen. Wir sind in dieser Realität gar nicht angekommen. Wir waren sozusagen in der ganzen Zeit der Menschheit, wenn eine Menschheit jetzt mit einem Jahr man das vergleichen würde, sind wir vom ersten Tag des Jahres bis zum 31. Dezember Jäger und Sammler gewesen. Danach am 31. Dezember, erst in der letzten Stunde dieses 31. Dezember, sind wir das, was wir heute sind. Mit dem Handy in der Hand, mit dem Computer, mit all unseren Sachen, was wir sind. Und wenn wir uns das verdeutlichen, ist eigentlich unser Körper und unser Geist noch nicht hier und jetzt angekommen. Das könnt ihr euch aber anschauen, wie das bei den Jägern und Sammlern sind. Und dann waren wir tatsächlich in Tansania bei einem der letzten Urvölker. Und das hat mich so schwer beeindruckt. Und ich muss sagen, mein Team und auch ich, wir haben einen Abend am Lagerfeuer mit denen gesessen. Also die leben noch ganz ursprünglich, ne? Die haben auch keine Häuser, nichts, gar nichts. Ja, die leben wirklich unter einem Stein, wie unser Urvolk. Unter einem riesen Felsen und sowas. Und wir haben alle geheult, ich auch. Selbst wenn ich daran zurückdenke, dann wird mir schon wieder, stoppt mir die Stimme. Die haben einen Tag eine tolle Jagd gehabt, ja, und haben sich darüber gefreut und haben dann abends am Lagerfeuer mit den kleinen Kindern, mit allen, sich gefreut, haben gelacht, haben getanzt, haben ausgelassene Freude gehabt, waren glücklich, lachende Gesichter. Und dann haben wir gesagt, ja, das haben wir auch zum Teil verlernt. Die sind auf ihrer Jagd, die machen das alles 4 Stunden, dann kümmern, die sind gleichberechtigt, die kümmern Männer und Frauen, die Männer kümmern sich auch um die Kinder, den Kindern wurde gezeigt, guck mal, den Kleinen, so musst du das halten, den Speer oder was auch immer. Es hat mich so tief beeindruckt und auch die Erkenntnisse, die die Forschenden daraus haben, warum, sagen wir mal, bei uns so viele, ich sag mal, viele haben Bürojob, viele müssen so viele Stunden am Tag arbeiten in einem Bürojob. Wir sind der ganzen Sache nachgegangen, was wir machen können. Bewegung, Schlaf, Ernährung, Arbeit und Social Life. Unser Social Life kommt zu kurz.
Ich habe mir das schon fast gedacht. Ich bin gefangen in diesen Gedanken mit dir, weil ich mir das jetzt schon parallel auch so ein bisschen bildlich vorgestellt habe, dass eben Ernährung eine Rolle spielt, Bewegung, Schlaf, vielleicht unsere Beziehungen, unsere Gedanken, unser Umgang mit Krisen. Und ich finde eben, liebe Biggie, so eine gute Dokumentation macht es ja auch aus, dass man sich eben nicht nur mit der Gesundheit beschäftigt, also im medizinischen Sinne, sondern auch mit den Faktoren, die unser Wohlbefinden, unsere Lebensqualität, unser Glück beeinflussen. Und da schließt sich meine Frage an, gibt es denn deiner Meinung nach so etwas wie ein Rezept für ein gesundes und glückliches Leben oder ist genau das so eine Illusion?
Na, sag mal so, ich habe ja noch Schweigepflicht, weil die Doku noch nicht draußen ist. Aber ja, ich denke, wenn man die Doku, die wird 90 Minuten, ja, und wirklich großes Kino, hätte ich fast gesagt, wenn man die geschaut hat und dann in sich geht, dann weiß man, was man selbst zu tun hat, um vielleicht ein Stückchen mehr in Sachen klar zu sehen, was macht mich aus, wie werde ich glücklich, wie kann ich auch gesund leben.
Darfst du denn schon erzählen, wann und wo wir sie ungefähr sehen werden?
Darf ich noch alles nicht, aber ich denke mal Herbst. Es wird Herbst 2026, also jetzt werden.
Okay, das ist ja nicht mehr lange hin.
Nein, das ist nicht mehr so lange hin.
Also wir sind total gespannt und das, was ich auch gut finde bei dir, liebe Biggie, viele Menschen definieren sich ja irgendwann über ihren Beruf und du hast dich nach deiner Fernsehkarriere bewusst auch neu orientiert. War das für dich schwer?
Nee, weil ich bin durch und durch ein kreativer Mensch und ich habe meine Sendungen ob beim Radio oder beim Fernsehen auch viel selbst geschrieben. Ich habe lange auch während meiner tatsächlich aktiven vor der Kamerazeit immer schon bei Endemol, aber auch bei der UFA Formate mitentwickelt. Einige Formate laufen sogar noch so und jetzt bin ich mehr in dem Genre Dokumentationen zum Beispiel. Ich mache ja auch viele Podcasts, so medizinische und so weiter. Und es geht mir nie um neu erfinden, sondern es geht mir eigentlich darum zu sagen, was möchte ich gerne kreativ machen? Was macht mich glücklich in diesem Beruf? Und das ist, dass ich das so voll ausschöpfen darf, was ich machen möchte.
Ja, und du beschäftigst dich auch intensiv mit Kommunikation, mit Wirkung, mit Persönlichkeitsentwicklung. Also da gelang dir ja auch ein Übergang, den viele Fernsehgesichter, wenn man das so sagen darf, nicht immer schaffen. Und du sprichst auch davon, Menschen dabei zu helfen, ihre eigenen Antworten zu finden. Warum ist das so wichtig?
Also Persönlichkeitsentwicklung, ich sage mal, wenn ich mal schaue, wer Moderatorinnen anschaue, dann würde ich sagen, davon habe ich relativ viele begleitet, auch Bekannte. Wenn ich selbst mal gucke bei Musikern, davon habe ich auch etliche begleitet, wie präsentiere ich mich auf der Bühne und wenn ich dann schaue, ob das Ärzte oder Ärztinnen sind, egal, ich habe ganz viele begleitet, die heute auch, sage ich, im Fernsehen tätig sind.
Ja.
Und das ist nochmal etwas anderes, weil es gibt ganz viele Coaches. Ich will jetzt nichts gegen Coaches sagen, aber wie sagte ein Harvard-Professor, der sagte, früher haben wir viele Tipps von der Familie und Freunde bekommen und die umsonst und heute bezahlen wir dafür Coaches. Also, ja, das hat er wirklich gesagt.
Er hat ja total recht damit.
Entschuldigung, dass ich
absolut
aus der Doku vorweggenommen habe. Ja. Deshalb würde ich jetzt sagen, nicht Coaches, sondern ich begleite Menschen. Das habe ich tatsächlich auch nochmal studiert, ja. Ein bisschen dazu, sich selbst bei Professor Kluge, das habe ich ganz privat für mich studiert, wie man Menschen dazu begabt, einfach ihre Talente auszuleben. Und ich finde, wer auf eine Bühne geht oder wer tätig sein möchte, sich öffentlich zeigt und so, dass man denen vielleicht Tipps und Tricks an die Hand gibt und sagt, guck mal, so geht das besser und so. Mhm. Das ist meine Aufgabe und das macht mir auch Spaß.
Ja, und da bringst du ja auch alles mit, denn du hast ja über Jahrzehnte Veranstaltungen mit Persönlichkeiten aus Politik, aus Wirtschaft, Kultur, Unterhaltung moderiert und ich glaube, diese Begegnungen, die erlauben dir natürlich auch spannende Einblicke in den Umgang mit Erfolg. Was unterscheidet denn, liebe Biggie, Menschen, die wirklich beeindruckend sind, von denen, die nur berühmt sind?
Dass die wirklichen großen Persönlichkeiten, die haben es gar nicht nötig, ständig in der Ich-Form sich irgendwie zu präsentieren, sondern die hören dir zu, die sind dir zugewandt und sprechen nicht immer von ich, ich habe, ich hätte, ich will jetzt und ich bin. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn man ständig jetzt auch Menschen sieht, die auch auf den sozialen Medien immer ich sagen.
Ist Zuhören vielleicht auch die am meisten unterschätzte Fähigkeit unserer Zeit?
Absolut. In einer Zeit, in der jeder ins Mikro quasselt, denke ich, ist Zuhören, das ist gigantisch. Wenn sich die Welt ein wenig mehr gegenseitig zuhören würde, die Weltbevölkerung und alles das, dann würden wir uns so wirklich besser miteinander verstehen.
Mhm. Du hast dein Berufsleben damit verbracht, Menschen Fragen zu stellen. Gibt es eine Frage, die dir selbst viel zu selten gestellt wird? Zum Beispiel, und das habe ich heute leider auch versäumt, das muss ich selbstkritisch eingestehen, so nach 44 Minuten, nämlich, wie geht es dir wirklich, liebe Biggie? Geht es dir gut?
Das ist aber auch so eine Frage, ja, die kriegt man schon immer gestellt. Ne? Na, wie geht's dir denn? Ja, also mir geht's sehr gut. Ich kann es nicht anders sagen. Es geht mir sehr, sehr gut. Aber ich achte auch auf mich. Tatsächlich tue ich was. Ich habe auch speziell nach unserer Doku noch mal so viel geändert, so was so meine Ernährung, Bewegung vor allen Dingen angeht. Mhm. Ich stemme jetzt Gewichte, das habe ich nie gemacht. aber eben solche Dinge. Aber sagen wir mal, eine Frage, die seltener gestellt wird, ist, Biggie, wann schaltest du eigentlich mal so richtig aus und ab?
Das kenne ich irgendwo, ja.
Ja, ne?
Ja.
Da muss ich erst mal nachdenken, würde sagen, oh, viel zu wenig.
Naja, das liegt vielleicht auch daran, dass wir beide und viele, viele andere unsere Tätigkeiten oder unsere Berufe nicht als Berufe empfinden, sondern als Hobbys oder als etwas sehr Schönes. Und das ist auch bei mir im Podcast tatsächlich der Fall. Bei mir ist immer, das sage ich immer gerne, arschlochfreie Zone, ja. Man kann unterschiedlicher Meinung sein und ich hatte auch schon sehr unterschiedliche Gäste bei mir, aber ich bin nicht angewiesen auf Industriepartner. Ich muss keinem Sponsor gefallen, ich muss auch keinem Prominenten gefallen. Ich erzähle frei Schnauze und das ist, glaube ich, wichtig, dass man auch diesen Umgang zueinander findet. Also dieses Ehrliche, dieses Authentische. Und das erwarte ich auch von meinem Gegenüber.
Ja, aber das finde ich toll. Also das finde ich klasse und wahrscheinlich wird der Podcast deshalb so viel gehört.
Jetzt wissen also Sie das ich hoffe. Aber du wirkst ja auf viele Menschen unglaublich positiv. Ist denn Optimismus für dich eine Entscheidung oder eher eine Charaktereigenschaft?
Ja, im Grundsatz am Anfang sicher mal ein Charakter, das wurde so einem in die Wiege gelegt, ja. Aber ich finde, man kann da auch dran arbeiten. Also da gibt's ja dieses berühmte, ich sehe das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und ich finde, wenn man sich das mal fünfmal am Tag, wenn man miese Laune hat oder irgendwie negativ drauf ist, sagt, da kann man schon dran arbeiten. Und ich bin eigentlich lieber ein positiver Mensch und ich suche immer nach Lösungen. Und hacke nicht so ständig auf Dingen rum.
Das ist eine gute Voraussetzung. Und wenn heute eine junge Moderatorin oder ein junger Moderator oder ein Alien im Straßenverkehr vor dir sitzt und fragt, was muss ich eigentlich können? Was würdest du ihm oder ihr antworten?
Zuhören. Können, dann dich auf gar keinen Fall über andere Menschen, wenn du mit ihnen sprichst, lustig machen, weil zeitweise lebt unsere derzeitige TV-Gesellschaft davon, dass man sich über andere einfach nur lustig macht. Und das ist unschön, finde ich. Es gab damals bei uns die große Ansage von Frank Elstner, der ja mein Chef war damals, ihr dürft alles. Ihr dürft nur nicht länger als 3 Minuten reden und ihr dürft euch nicht über eure Hörer, die euch anrufen, lustig machen. So, das wäre mal das Erste. Nimm bitte deine Zuhörerinnen, deine Zuschauer und Zuschauerinnen ernst. Die zweite Sache, lerne deine Moderation ohne Teleprompter und ohne Zettel zu machen. Ich sehe heute häufig, dass nur noch vom Teleprompter abgelesen wird. Und das ist eigentlich schade, denn das, was uns ausmacht, ist ja, dass wir authentisch reden können.
Ja.
Das wäre ganz wichtig. Und nimm wirklich die du fragst und auch die Menschen, mit denen du sprichst, nimm die ernst.
Mhm.
Hör ihnen zu.
Das sind schöne Worte, denn ich glaube, so geht es auch vielen Menschen, die wollten früher vieles perfekt machen und heute wissen sie, dass Echtheit oft viel wichtiger ist als Perfektion.
Früher war ich auch immer so und habe gedacht, das muss alles perfekt sein und das muss hier und da und perfekt sein. Das hat sich bei mir aber jetzt im Laufe der vielen Jahre hat sich das ein wenig, oder sagen wir mal so, ich kann dazu eine gute Anekdote, wenn ich darf, zum Schluss erzählen.
Du darfst jederzeit, wir haben alle Zeit der Welt.
Als ich zu Radio Luxemburg kam, da war ich ganz jung und habe nur gedacht, oh Gott, was mache ich hier hinter diesem Mikrofon, und habe mich akribisch vorbereitet. Ich habe jede einzelne Moderation aufgeschrieben, perfekt und wirklich perfektionistisch. Und dann habe ich die immer vorgelesen, dann kam wieder Musik und vorgelesen. Und eines Tages hatte ich mich wieder super vorbereitet mit meinen 30 Blättchen und saß da. Und ich denke, als ich dann die Musik angesagt habe, wir haben damals ja noch mit Techniker gearbeitet, der da saß und der die Musik abgespielt hat, sah ich hinter dieser Glasscheibe, da saß überhaupt kein Techniker. Da habe ich gesagt, hey, wo ist denn der jetzt hin? Ist der vielleicht auf Toilette oder sowas? Hey. Und dann saß ich da mit meinen vorbereiteten Blättchen und der kam auch gar nicht wieder. Und dann habe ich erstmal meine ganzen Blättchen vorgelesen. Und als ich am Ende war mit diesen Blättchen, war der immer noch nicht da. Und dann war ich fix und fertig, mir wirklich knallrot und mir rannten schon die Schweißtropfen runter. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr Lieben, jetzt muss ich doch wirklich mal was sagen. Ich sitze hier, ich lese meine Blättchen ab und wenn ich jetzt hier zum Techniker gucke, da ist ja keiner. Was mache ich jetzt? Erzähle ich euch einen Schwank aus meiner Jugend? Ja. Und habe dann angefangen, völlig locker und völlig frei zu moderieren. Auf einmal tauchten unter dem Studiopult nicht nur der Techniker, der tauchte da hervor, sondern die halbe Mannschaft von Radio Luxburg. Die haben alle geklatscht und haben gesagt, fein, jetzt hast du frei sprechen gelernt.
Ja, das ist ja eine großartige Anekdote.
Und damit war auch mein Perfektionismus im Grunde gestorben. Da habe ich gedacht, also ich setze jetzt wirklich mehr auf Authentizität und nicht so sehr auf Perfektionismus.
Also auf das Ende war ich jetzt nicht vorbereitet. Deswegen schön, dass wir das so noch zu Ende bringen konnten. Wir sind nämlich fast am Ende. Aber liebe Biggi, irgendwann werden sich ja die Menschen vielleicht nicht mehr alle daran erinnern, welche Sendungen du moderiert hast, so in 500 Jahren. Aber sie werden dich vielleicht die nachfolgende Generation doch noch irgendwie mal in Erinnerung haben. Woran sollen sie sich denn erinnern, wenn sie an dich denken?
Da kommt aber irgendwann ein Außerirdischer daher und sagt, Moment mal, hier gab es doch mal Biggi Lechtermann, mit der habe ich doch ein Musical gemacht. Nein, Spaß beiseite. An Fröhlichkeit, an schöne Sendungen mit tollen Kindern, an Herzlichkeit und daran, dass ich allen, sag ich mal, wirklich immer zugehört habe und ihnen auch zugewandt war. Den Zuschauern genauso wie den Zuhörern.
Und deswegen, und das haben wir heute auch wieder festgestellt, vielen, vielen Dank, liebe Biggi, für deine Offenheit und vor allem für deine Wärme, die man immer noch spürt, und für deine tollen Geschichten und Erlebnisse. Und von Herzen alles erdenklich Gute weiterhin für dich, viel Gesundheit und dass wir uns in 50 Jahren dann nochmal mit den Aliens verabreden können.
Gott, jetzt sind wir schon in dem Alter, wo man sich Gesundheit wünscht. Da muss ich mich aber noch dran gewöhnen. Okay. Aber ganz herzlichen Dank. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Dankeschön und weiter so.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Podcast mit André Puchter, fast live aus Berlin.